Sie hören den Kurier.
Und ich sage zu meinem Mann, der Hansi hebt nicht an, ich weiß nicht, was da ist. Ich rufe ihn wieder an und wieder.
Also wir wissen, dass der Franz Uchazi in der Küche seines landwirtschaftlichen Anwesens mit den Tätern zusammengetroffen ist.
Das kann keine Rachegeschichte sein, weil der Franz Uchazi kann keinen Feind gehabt haben. Ja? Das ist unmöglich.
Aber er war solid, er hat nicht dumm, er war solid, er war wirklich durch und durch ein Bauer, arbeitsam, fleißig, den hat man nur am Traktor gesehen.
Ja, und dann ist er reingegangen und auf einmal sieht er in der Küche auf dem Boden liegen so und hat er so das Hemd da oben gehabt, da hat er noch gegriffen und da war er schon kalt.
Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu unserem bereits 18. Fall, dem Mord an einem völlig unbescholtenen und überall beliebten Mann aus Niederösterreich. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat an dem Fall recherchiert. Ja, und so viel kann ich vorwegnehmen, es wird wieder einmal rätselhaft. Wir tauchen in ein bäuerliches Milieu ein und lernen einen Ort besser kennen, an dem zwar jeder jeden gut kennt, aber doch nicht alles voneinander weiß. Im Podcaststudio begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne.
Hallo Stefan.
Yvonne, ich habe den Fall im Internet noch einmal angeschaut. Wir haben ja damals auch sehr viel darüber berichtet. Und die Schlagzeilen, die ich jetzt gefunden habe, die waren doch ziemlich irritierend und lassen auf ein sehr brutales Verbrechen schließen.
Ja, das war es auch. Also ich hatte ja Einblick in die Bilder vom Tatort. Und das bekommt man wirklich sehr schwer wieder aus dem Kopf. Und was hier ganz besonders erschütternd ist, da wird ein Mensch brutal ermordet in seinem eigenen Haus, in dem er seit seiner Geburt lebte, mitten in der Ortschaft, in der er auch geboren wurde. Manche seiner Freunde sind keine 50 Meter entfernt zu dem Zeitpunkt und doch bekommt es niemand mit. Keine einzige Person will etwas gehört haben.
Yvonne, fangen wir einfach einmal ganz am Anfang an. Ja. Wann ist dieses Verbrechen passiert und wo genau liegt der Tatort?
Also der Fall spielt im niederösterreichischen Vösendorf. Das ist ein 7000 Einwohnerort südlich von Wien, nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Vösendorf ist ein ganz spezieller Ort, es ist sehr klein und ländlich, aber dennoch sehr bekannt, weil dort bei der Autobahnabfahrt gleich die SCS ist. Das ist die Shopping City Süd, eines der größten Einkaufszentren Europas. Man kann sagen, das ist vielleicht eine Art Nichtort, den eben jeder deshalb kennt, aber das kleine Vösendorf an sich, wo die Einheimischen leben, dort verirren sich die Shoppinggäste nie hin und das kennt eigentlich kaum jemand.
Yvonne, kannst du uns dieses Vösendorf beschreiben, also das Ländliche, wie schaut's dort aus?
Ja, also es gibt eine große, sehr stark befahrene Straße, die mitten durch den Ort führt. Das ist die Ortsstraße, die heißt auch so. Und links und rechts niedrige, sehr schmucklose Häuser, sage ich einmal. Und wie man das eben vom Land unter Anführungszeichen kennt, eine freiwillige Feuerwehr, ein kleines Rathaus, eine kleine Kirche, kleine Geschäfte und eben ganz, ganz viele Landwirte. Und einer von ihnen war Franz Uchazi. 60 Jahre alt, großgewachsen, stämmig, ein sehr beliebter Schweinebauer aus der Gegend, der bekannt dafür war, dass er sehr, sehr gutes Fleisch hatte. Und genau der wird am 2. Oktober 2019 gegen 8 Uhr in der Früh tot in seiner Küche aufgefunden. So, da drüben in dem Haus gegenüber wohnt die Tante von Franz Uchazi. Schauen wir da jetzt einfach mal hin und läuten wir mal an und schauen, ob sie da ist. Ich glaube, das ist das gelbe Haus vorne am Eck. Wahnsinn, wie viel Verkehr da ist, oder?
Cool.
Das ist ein so kleiner Ort. Mhm. Aber wieder.
Da donnern es durch die Autos.
Da donnern es echt durch. Aha.
Da ist, glaube ich, die Klingel
auf. Okay, na gut.
Grüß Gott.
Guten Tag, hallo. Sollen wir da reinkommen oder sollen wir. Marianne Huber, wir haben ihren Namen geändert auf ihren Wunsch, hat uns in ihrer Garageneinfahrt ein kurzes Interview gegeben. Mit den Medien dürfte sie auch sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sie war anfänglich sehr distanziert und sehr kritisch gegenüber. Das hat sich dann aber zum Glück etwas gelegt.
Sein Vater war mein Bruder. Ja, er war der Neffe von mir.
Okay.
Wir waren eigentlich immer ganz gut mit ihm, ja. Mhm. Wir waren in gutem Verhältnis und, mhm, und er ist ja immer gekommen, aber mit sowas haben wir natürlich nicht gerechnet. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also wie.
Na, gar nichts. Er war so ein tiefgläubiger und hilfsbereiter Mensch.
Marianne Huber ist eine Frau in ihren 70ern, sie ist klein, eher stämmig und sehr auf ihr Äußeres bedacht. Sie war dann später auch sehr freundlich. Als sie halt über den Mord an ihrem Neffen gesprochen hat, habe ich trotz der FFP2-Maske in ihrem Gesicht die tiefe Trauer gesehen und auch den Schock, der nach wie vor einfach da ist. Sie war sehr bemüht und hat dann alte Zeitungsartikel zu dem Fall hervorgeholt, die sie alle aufgehoben hat und die hat sie uns auch mitgegeben. Und ja, dann habe ich sie nochmal auf den 2. Oktober 2019 angesprochen.
Da haben wir ihn angerufen in der Früh an den Tag und er hat nicht abgekommen. Und er hat aber immer in der Früh, haben wir sie immer so verständigt. Ne? Und ich sage zu meinem Mann, der Hansi hebt nicht da, ich weiß nicht, was da ist. Ich rufe ihn wieder an und wieder. Und weil man dann, weil er sich nicht gerührt hat und das war unnatürlich, sage ich zu meinem Mann, geh vor, ich sage dann, nein, ich kann nicht. Und habe ich dann meinen Bruder angerufen und der ist dann hingefahren und der hat einen Schlüssel gehabt und ist von rückwärts reingegangen, weil das Haus kannst du von rückwärts beginnen.
Also ist der Bruder von Marianne Huber, Franz Uchazis Onkel, nichts ahnend in der Früh in dieses Haus hinein. Und ja, das Bild, das sich dem Onkel gezeigt hat, von dem hat er sich nie erholt. Es hat ihn so verstört, dass er nicht mehr imstande ist, Interviews zu geben. Und zusätzlich ist er auch noch krank geworden.
Ja, und dann ist er reingegangen und auf einmal sieht er in der Küche auf dem Boden liegen so. Und hat er so das Hemd da oben gehabt. Da hat er noch gegriffen und da war er schon kalt. Mhm. Und da hat er dann das erste alles und ist er dann raus und hat er mich dann angerufen. Dann haben wir eh schon die Polizei verständigt.
Was war so Ihr erster Gedanke, wer das gewesen sein könnte?
Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Gedanken gehabt. Mhm. Ich habe nicht gedacht, dass dem Buben sowas passiert.
Marianne Huber ist selbst in dem Haus, wo der Mord passiert ist, geboren und mit ihren Brüdern aufgewachsen. Es steht also schon sehr lange im Besitz der Familie. Seit dem Mord steht es allerdings komplett leer.
So alleinstehend ist furchtbar, wenn was so lang allein steht, ohne wem. Das glaubt man gar nicht, wenn man da durchgeht, durch den Hof. Das ist ein Wahnsinn. Ich will über das aber nicht reden.
Ja, okay.
Es ist nicht einfach.
Worüber möchte sie dann nicht sprechen? Hast du das herausgefunden?
Ja, das konnte ich herausfinden. Darauf kommen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt noch zu sprechen. Ich habe dann gemerkt, wie sehr sie das alles auffüllt und habe das Gespräch dann beendet. Wir haben uns verabschiedet und sie meinte dann noch zu mir, bitte finden Sie diese Raubtiere, die meinen armen Neffen so hergerichtet haben.
Finden Sie diese Raubtiere? Also bei dem Satz bekomme ich sofort Gänsehaut. Das will man sich überhaupt nicht vorstellen, dass einem so etwas in der eigenen Familie passiert.
Nein, gar nicht.
Yvonne, du wirst natürlich als erstes wie immer zur Polizei gegangen sein.
Genau,
welche
ja.
Ermittler sind denn in diesem Fall zuständig?
Das ist das Landeskriminalamt Niederösterreich. Dort ist man sehr bestrebt, den Fall zu lösen, weil es tatsächlich der einzige ungeklärte Mordfall des Bundeslandes ist. Und ja, wir sind dann ins Büro vom zuständigen Ermittler gegangen und dort empfangen worden. Und gleich beim Hineingehen sind mir die Fotos vom ermordeten Franz Uchazi aufgefallen und auch die Grundrisspläne des Tatorts. Die hingen ganz groß an den Wänden verteilt. Der Fall ist dort wirklich allgegenwärtig.
Ich bin der Leiter des Ermittlungsbereiches Leib-Leben im Landeskriminalamt Niederösterreich. Und wir sind 11 Mitarbeiter und für das ganze Bundesland zuständig. Und im Zuge dieser Tätigkeit haben wir Anfang Oktober im Vösendorf den Mordfall Franz Uchazi übernommen.
Das ist Hannes Fellner. Er ist seit 1988 Polizist, ein sehr groß gewachsener, muskulöser Mann. Man kann wirklich sagen, eine sehr hünenhafte Erscheinung. Und ja, er war auch schon bei den aufsehenerregendsten Kriminalfällen involviert, wie etwa bei Josef Fritzl oder auch beim Wilderer vom Annaberg, wo 4 Menschen, davon 3 seiner Kollegen, erschossen wurden.
Ja, ich kann mich erinnern. Mhm. Fellner ist ja ein sehr bekannter Mann in der heimischen Kriminalszene.
Ja, genau.
Was sagt er denn zum Fall Luchazzi?
Ja, es sind eben noch wirklich viele, viele Fragen offen, aber dennoch konnte schon so einiges rekonstruiert werden.
Also wir wissen, dass offensichtlich der Franz Luchazzi in der Küche seines landwirtschaftlichen Anwesens mit den Tätern zusammengetroffen ist. Dort ist es offensichtlich zu einem Kampf gekommen. In weiterer Folge wurde versucht, das Opfer zu fesseln. Und dann ist durch massive Gewalt gegen den Körper von Luchazzi der Tod in weiterer Folge eingetreten. Die Täter, wir gehen davon aus, dass es zumindest 2 waren, haben in weiterer Folge das Wohnhaus durchsucht. Offensichtlich auf der Suche nach Geld oder Wertgegenständen. In weiterer Folge ist dann der Tatort mit einem Pulver verunreinigt worden, vermutlich um irgendwelche Spuren zu verwischen. Dazu haben die Täter den Feuerlöscher, der dort im Objekt vorhanden war, verwendet. Und in weiterer Folge haben die Täter auf der Rückseite des Anwesens das Tatobjekt wieder verlassen.
Wir waren ja dort, also Sie gehen davon aus, auch, dass die über die Rossfeldstraße reingekommen sind, über diese Mauern? Oder
also nachdem im Tatobjekt keine Einbruchsspuren festgestellt wurden, müssen die Täter auf andere Weise in das Objekt gekommen sein. Und da liegt nahe, dass sie auf der Rückseite in der Rossdorfstraße durch dieses Einfahrtstor, das möglicherweise am Abend offen gestanden ist, reingekommen sind. Wir gehen davon aus, dass die Täter nach der Tatausführung das Objekt wieder auf diesem Weg verlassen haben.
Also gut, ich fasse das jetzt einmal ganz kurz zusammen. Es handelt sich um ein recht großes Bauernhaus mit 2 Eingängen, vorne und hinten. Mhm. Im Innenhof sind Schweine gehalten worden und auch der Abhofverkauf vom Fleisch hat direkt dort stattgefunden.
Genau, ja. Ich habe hier auch einen Grundrissplan mitgenommen. Schau dir das mal an. Genau. Ja. Also betrachtet man dieses kleine einstöckige blaue Haus vom Vordereingang in der stark befahrenen Ortsstraße, würde man nie erahnen, was sich dahinter noch alles verbirgt.
Ja, das sind die Fotos, die man ja von damals kennt.
Genau, ja. Also das ist wirklich ein riesiges, aber längliches Grundstück, das sich sehr weit nach hinten zieht. Das ist ganz lange, aber eben sehr, sehr schmal. Mhm. Und ja, links und rechts ist so eine circa 3 Meter hohe Mauer, die das Ganze einrahmt. Und ja, dann sind eben die Stallungen für die Tiere da drinnen und dann kommt der Hintereingang. Der ist an dieser abgelegenen Rossdorfstraße gelegen. Und da ist noch eine Maschinenhalle, bevor so ein Rolltor kommt. Und gleich dahinter beginnen die Felder. Also dort ist es dafür wieder extrem ruhig auf dieser Seite.
Das erklärt vielleicht, warum die Täter den Hintereingang genommen haben.
Ja.
Wenn dort nur Felder sind und wahrscheinlich keine Menschen, ist das sicher der beste Einstiegsort.
Ja. Und wir haben ja auch vom Ermittler gehört, dass es keine Einbruchsspuren oder dergleichen gab. Wie sie genau hineingekommen sind, das ist nicht hundertprozentig klar. Man geht aber eben wirklich davon aus, dass es von dieser Rückseite war. Allerdings, und jetzt kommt's, die Polizei hat bisher kaum einen Anhaltspunkt, wer die Täter sein könnten.
Also es werden dann natürlich alle der komplette Bekanntenkreis von dem Opfer durchleuchtet. Das sind unzählige Befragungen, in weiterer Folge natürlich Telekommunikationserhebungen. Und diese Ermittlungen dauern natürlich sehr lange, teilweise mit Auslandserhebungen, die ebenfalls relativ lange dauern. Und nach Abschluss dieser Tätigkeiten konnten wir bis dato im Prinzip keinen wirklichen Hinweis auf eine Täterschaft bekommen.
Gab es schon irgendwelche verdächtigen Wahrnehmungen oder irgendetwas in die Richtung?
Wir konnten im Zuge der ersten Ermittlungen feststellen, dass sich mehrere Zeugen gemeldet haben, die in den Tagen vor der Tat, also beginnend ab 27. September, mehrere Wahrnehmungen im Umkreis vom Tatort gemacht haben. Da war eine Wahrnehmung war im Bereich vom Hauseingang in der Ortsstraße. Und mehrere Wahrnehmungen betreffen die Rückseite, die Rossdorfstraße, wo Zeugen, verdächtige Personen auf und ab gehen gesehen haben, irgendwie sich verdächtig vernehmen. Die haben dort nicht hingepasst. Das waren auch keine offensichtlich Ortsansässigen. Und die Zeugen haben gesagt, also es war sehr, sehr ungewöhnlich. Nur leider haben wir, erstens war es bereits finster, es war immer am Abend, so zwischen 18 und 22 Uhr. Es war finster, darum es gibt im Prinzip nur eine vage Personsbeschreibung und keine näheren Hinweise zu diesen Personen.
Okay, also dass der vielleicht schon vorher dort war, um sich alles anzuschauen.
Also wir wissen natürlich nicht, ob alle Wahrnehmungen tatrelevant waren, aber wir gehen davon aus, dass doch der ein oder andere wirklich im Zusammenhang mit der späteren Tatausführung steht. Und offensichtlich wurde das Subjekt in den Tagen zuvor schon ausgekundschaftet oder die Örtlichkeit zumindest so besichtigt, wie man reinkommt.
Okay, es gibt bisher also überhaupt keinen Hinweis auf die Täter. Die Polizei geht aber davon aus, dass es zwei Leute waren.
Ja genau, aufgrund der Kampfspuren und der Verwüstung und auch der Verletzungen des Franz Uchazi sollen es mindestens zwei gewesen sein.
Aber wenn so brutale Gewalt im Spiel ist wie hier, dann geht man doch meistens davon aus, dass irgendwie Rache, Wut, ja, was weiß ich, Eifersucht der Grund sein könnte.
Ja.
Und dann müsste man die Täter doch im Umfeld suchen, also Familie, Freunde, vielleicht Konkurrenten oder Bekannte.
Ja, da hast du absolut recht. Also ich habe mir das auch gedacht und ich würde daher sagen, schauen wir uns doch einmal an, wer Franz Uchazi war, um das vielleicht ein bisschen besser einschätzen zu können. Franz Uchazi wurde am 4. Jänner 1959 in eine bäuerliche Familie geboren. Es war eine sehr große Familie. Er wurde Landwirt und er hat die Wirtschaft von den Eltern später übernommen. Er war zweimal verheiratet. Die erste Ehe wurde geschieden, weil die Frau ihn wegen eines anderen verlassen hat. Deshalb ging es ihm dann sehr schlecht, also er hat das Alleinsein dann sehr schwer verkraftet nur. Er musste dann ja auch den Betrieb alleine schupfen, was laut Bekannten und Umfeld wirklich kaum zu schaffen ist, alleine.
Warum war das für den Herrn Uchazi so schwer zu schaffen?
Na, der hatte über 40 Schweine dort im Haus und er musste eben alles ausmisten, füttern und so. Und er hielt die Schweine zum Beispiel auch auf Stroh, was ein bedeutender Mehraufwand ist in der Umsorge. Und da brauche man auf jeden Fall auch partnerschaftliche Unterstützung. Mhm. Aus dieser Ehe jedenfalls hat er drei erwachsene Söhne. Und er hat dann aber zum Glück etwas später wieder eine neue Frau kennengelernt und auch wieder geheiratet. Die neue Frau heißt Niki mit Vornamen und ist gebürtige Rumänin. Mit ihr war er bis zur Tat glücklich liiert, heißt es. Die beiden blieben kinderlos.
Aber trotzdem hat der Franz Uchazi auch später noch zu kämpfen gehabt.
Ja, das stimmt. Franz Uchazi hat immer finanzielle Probleme gehabt. Nachdem er den Bauernhof übernommen hat, musste er die Brüder auszahlen. Dann gab es da auch wohl Fehlinvestitionen seinerseits im landwirtschaftlichen Betrieb und die Scheidung, die hätte er übrigens getan, heißt es. Das dürfte ihn finanziell nochmal sehr zugesetzt haben. Er lebte vom Ackerbau und von der Schweinezucht. Es waren viele Schulden offen und wirklich egal, wen man fragt, jeder sagt, Franz war der freundlichste und gutmütigste Bauer aus Vösendorf, aber auch der ärmste. Und letzteres bezog sich eben auf seine Geldsituation. Und außerdem hätte er immer, immer rund um die Uhr gearbeitet und er wäre sehr gläubig gewesen. Die sonntäglichen Kirchbesuche wären einer seiner Fixpunkte gewesen, heißt es.
Das klingt jetzt überhaupt nicht nach einem Menschen, dem man so etwas antun möchte.
Na, gar nicht.
Gibt es vielleicht irgendwelche Hinweise auf Streitigkeiten mit jemandem? Ja, vielleicht kann Rache ein Motiv sein. Oder anders, gab es vielleicht auch einen Konkurrenten im Bauernmilieu, der neidisch war, weil Uchazi, wie du gesagt hast, ja ein irrsinnig gutes, wahrscheinlich das beste Fleisch in der Umgebung gehabt hat. Mhm. Ich denke bei so einem Verbrechen natürlich auch an eins, nämlich an Eifersucht als mögliches Motiv. Und weißt du, was mich ganz besonders interessiert?
Ja.
Wo war denn seine Frau Niki, wie der Franz Uchazi ermordet worden ist?
Stefan, du stellst die richtigen Fragen und all das, was du jetzt gesagt hast, das gilt es herauszufinden.
Nach einer kurzen Pause hört ihr, wie die Recherche in Vösendorf weitergeht.
Nicht nur wir vom Dunkle Spuren-Team machen True Crime Podcasts. Auch im dritten Teil des Audible-Originalhörspiels Auris steht eine junge True Crime Podcasterin im Mittelpunkt. Seit Jahren versucht Jula Ansorge, ihren unter mysteriösen Umständen verschwundenen Bruder zu finden. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, behauptet, Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch wie Kenner von Teil 1 und 2 von Auris wissen, hat der zwielichtige wie skrupellose Experte Jula schon oft belogen und manipuliert. Dennoch stimmt sie einem Treffen zu, um ihren Bruder zu retten. Doch dabei kommt es zur Katastrophe. Auris 3 – Todesrauschen. ist ein Audible-Original nach einer Idee von Krimistar Sebastian Fitzek. Zu hören ab 25. März exklusiv bei Audible.
Willkommen zurück zum ungeklärten Mord an Franz Uchazy. Wir wollen mehr darüber herausfinden, warum dieser beliebte niederösterreichische Bauer hat sterben müssen. Yvonne, wer war deine nächste Anlaufstelle?
Ja, zunächst habe ich das gemacht, was man in so kleinen Orten immer macht, um ein bisschen ein Gefühl für die Atmosphäre und die Menschen und ihre Beziehungen zueinander zu bekommen. Ich bin zum Bürgermeister.
Grüß Gott.
Gut.
Danke.
Guten Tag, hallo. Wir waren Wiedler und Tobias Bebel vom Kurier. Dankeschön. Ja.
Guten
Tag, hallo. Guten Tag, hallo.
Dankeschön. Danke. Gerne, gerne.
Der Schock war tief, dass generell so etwas passiert und dass sowas mitten im Ort eigentlich passiert. Und das war tragisch damals, das hat keiner verstanden. Ja. Punkt 1, die Tat an sich, ja, egal welchen Menschen das passiert. Und dann noch dazu einen Menschen mit dem Franz Uchazy, ja, der so ein guter Mensch war und dann eigentlich so das Leben so enden muss. Ja. Das war tragisch.
Das ist Bürgermeister Hannes Kotzer. Er ist Anfang 40, groß, schlank, braune Haare, auch braun gebrannt und sportlich. Neben dem Politikerjob ist er auch Heurigenwirt und ja, er hat uns im grauen Slimfit-Anzug und frisch rasiert die Türe zu seinem riesigen Büro geöffnet. Das ist sehr modern eingerichtet, auch ein bisschen nach dem Motto, weniger ist mehr. Mitten im Raum steht ein ganz langgezogener Konferenztisch, links davon eine Couch, darüber ein buntes Gemälde. Es hat nach frisch gemachtem Kaffee gerochen, als wir dort waren, und Hannes Kotzer hat dann sehr, sehr schnell klargemacht, dass er den Franz Uchazy und die Familie sehr gut kannte. Ich habe ihn dann nach Familie und Umfeld des Opfers noch genauer gefragt und ja, auch nach seiner Einschätzung, ob es jemand direkt aus Vösendorf sein könnte.
Also ich kenne die Familie, die komplette Familie natürlich schon immer und lange.
Ja.
Und die ganze Familie ist glaube ich, traumatisiert und fertig. Ja, klar, wenn sowas passiert in der engsten Verwandtschaft, ich meine, da wird man lange daran arbeiten müssen, ja, bis man diese Gedanken los wird.
Also gut, das klingt jetzt nicht danach, als würde er das irgendjemandem zutrauen, der Teil von der Familie war.
Ja, das habe ich auch so empfunden. Auch sonst kann er es sich kaum vorstellen, dass es jemand aus dem Umfeld etwa aus Wut oder Rache war.
Also das habe ich auch von Anfang an gesagt, das kann keine Rachegeschichte sein, weil der Franz Uchazy kann keinen Feind gehabt haben. Ja, das ist unmöglich. Also zu so einer brutalen Tat, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das da irgendjemand aus der Umgebung war.
Und was für den Bürgermeister ganz besonders belastend ist, er ist quasi ein Nachbar des Franz Uchazy und er war zum Zeitpunkt der Tat zu Hause, also wirklich ganz in der Nähe.
Also ich schaue, weiß ich nicht, 50 Meter Luftlinie, ich schaue bei meinem Wohnzimmerfenster, Schlafzimmerfenster raus und schaue genau zu seinem Haus und sehe dort seine Fenster. Ja? Und man hat absolut nichts mitbekommen.
Doch kein Licht leuchtet?
Nein, gar nichts.
Gar nichts, ja.
Also zumindest nicht sonst wie an sonstigen anderen Abenden. Ja. Also von außen war nichts anders als sonst. Ja.
Das heißt, Sie gehen eigentlich hundertprozentig davon aus, dass es niemand war von hier, der ihn kannte?
Na, ausschließen kann ich es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nein.
Ja, und zum Schluss habe ich Hannes Kotzer noch gefragt, ob er vielleicht weiß, warum Franz Uchazy an dem besagten Abend alleine zu Hause war, warum seine Frau Niki nicht da war. Er meinte, sie war zu dem Zeitpunkt auf Heimatbesuch in Rumänien, so viel er weiß. Aber ganz sicher sei er sich nicht.
Verstehe, sie war also möglicherweise gar nicht in Österreich, sondern bei ihrer Familie in ihrer Heimat.
Ja, offenbar, ja. Dem musste man aber natürlich noch genauer nachgehen und dazu hören wir im zweiten Teil noch mehr.
Kehren wir doch einmal an dieser Stelle zu den Ermittlungen zurück. Der Kriminalbeamte, der Herr Fellner, meint doch, ja, es gibt aufgrund der Situation am Tatort keinerlei Hinweise auf die Täter. Aber es ist doch oft auch so, dass man gewisse Sachen ausschließen kann.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und also von Ermittlungsseite hieß es, dass die Befragungen zum Beispiel beim näheren Umfeld überhaupt keine Rückschlüsse zulassen, dass es jemand von diesen Personen war, also dass es jemand wirklich Nahestehender war.
Und hat man am Tatort selbst irgendwelche Spuren oder irgendwelche Hinweise gefunden, die zumindest irgendeine Richtung für die Ermittlung vorgeben?
Hier kommen wir zu den großen Fragezeichen bei diesem Fall. Die Ermittler denken, es könnte als Raub geplant gewesen sein und dass der Mord dann jetzt blöd gesagt passiert ist, weil die Situation eventuell eskaliert ist. Man muss dazu sagen, Franzo Hatzi war ein sehr großer, starker Mann, der sich sicher massiv gewehrt hat. Ja? Also das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber wir haben ja auch schon gehört, dass Franzo Hatzi eben nicht viel besessen hat. Ganz im Gegenteil, der ärmste Bauer Fösendorfs. Daher die große Frage, warum ein Raub bei einem Mann, der nichts besessen hat?
Was dafür spricht, dass es jemand war, der ihn eben nicht gekannt hat und nicht gewusst hat, dass es dort überhaupt nichts Wertvolles zu holen gibt.
Genau. Allerdings sieht man das ja auch schon von außen, muss ich sagen. Also ich bin ja vor dem Haus gestanden. Es schaut wirklich aus wie ein ganz einfaches Bauernhaus. Ja, es ist wirklich komisch.
Also was ich auch nicht verstehe, das ist doch kein großer Ort, dieses Fösendorf. Und es ist spätabends. Draußen ist es ruhig. Und dort gibt's Nachbarn, die sehr nahe wohnen. Du hast ja gerade vom Bürgermeister erzählt.
Ja.
Niemand will da irgendetwas mitbekommen haben? Ich meine, da hat es doch einen Kampf gegeben. Der Franz Huchatzi muss ja um sein Leben geschrien haben.
Ja, ich hatte genau die gleichen Gedanken wie du. Also ich weiß, das letzte Lebenszeichen des Franz Huchatzi war ein aktiver Anruf seinerseits um 19.27 Uhr an diesem Abend. Also ist es danach passiert, vermutlich vielleicht noch ein bisschen später. Deswegen habe ich mich auch gefragt, wie kann das sein, dass da niemand etwas mitbekommen hat? Die Leute waren alle zu Hause, es war ja recht ruhig. Und die Ermittler haben mir dann eben den Plan des Hauses gezeigt und da sieht man, dass der Tatort, also die Küche, ziemlich in der Mitte von diesem länglichen Grundstück liegt. Also nicht mehr so nah an dieser Ortsstraße, wo halt mehr Menschen unterwegs sind, sage ich mal. Also da kann es tatsächlich sein, dass man da vielleicht wirklich nichts wahrnimmt.
Alles klar, verstehe. Aber jetzt haben wir auch öfter gehört, dass es ein sehr brutales Verbrechen gewesen ist. Wir werden hier aus Rücksicht auch auf die Verwandten und Freunde natürlich nicht allzu viele Details erzählen. Aber kannst du uns vielleicht doch ein bisschen mehr über diesen Mord erzählen? Du hast ja eingangs erwähnt, dass du im Landeskriminalamt auch die Tatortmappe anschauen hast dürfen.
Ja, genau. Also beim Durchblättern der Ermittlungsakten habe ich auch die Fotos der Leiche gesehen. Ja, und das war wirklich heftig. Also so viel kann ich sagen, es wurde massiv Gewalt gegen ihn ausgeübt. Es dürfte schließlich auch jemand auf ihm gekniet sein und daraufhin dürfte er erstickt sein. Das Haus war komplett verwüstet, also die haben ganz offensichtlich nach etwas gesucht. Die Täter haben Handschuhe getragen, es wurde kein einziger Fingerabdruck gefunden. Und sie haben sich dann den Feuerlöscher genommen, der im Haus war, und mit dem Pulver die Leiche und den Rest der Küche und auch noch andere Räume und Gegenstände besprüht, um Spuren zu verwischen. Also die Küche, der Boden, eben auch die Einrichtung waren teils ganz weiß vom Inhalt des Feuerlöschers. Das sieht man auf den Fotos sehr gut. Im Ort erzählt man sich, dass Franz Huchatzi auch mit diesem Feuerlöscher stark attackiert wurde. Das wollte mir die Polizei so allerdings nicht bestätigen.
Aber wir haben doch ein bisschen früher auch von diversen verdächtigen Wahrnehmungen gehört, die in den Tagen vor dem Mord gewesen sind. Das würde doch dafür sprechen, dass es Fremde gewesen sind, die sich erst einmal alles angeschaut haben, bevor sie zuschlagen.
Ja, genau, das spreche ich auf jeden Fall dafür. Aber dennoch die Frage, die alle beschäftigt. Warum genau das Haus von Franz Huchatzi? Es ergibt einfach keinen Sinn, weil das ist die große Diskrepanz bei diesem Fall, nämlich die Diskrepanz zwischen dem äußerlichen, leicht sogar ärmlichen Erscheinen des Hauses von Huchatzi und auf der anderen Seite ein Einbruch, wo ganz eindeutig nach Wertgegenständen oder Vermögen gesucht wurde.
Stimmt, wenn man sagt, der Zufallstreffer einer Räuberbande, dann macht das vielleicht in irgendeinem reichen Villenviertel Sinn, aber sicher nicht hier. Das ist sehr seltsam.
Absolut. Und seltsam sind auch noch ein paar andere Dinge.
Was meinst du?
Die Ermittler haben mir gesagt, welche Gegenstände die Täter mitgehen haben lassen. Und sie haben mir auch Fotos von jenen Gegenständen gezeigt, die am Tatort zurückgeblieben sind.
Jetzt sind wir gespannt. Was ist denn so gestohlen worden?
also gestohlen wurden. Das Mobiltelefon des Franz Ochazi, Marke Caterpillar, also Cat B25, dann das Schnurlostelefon aus der Küche, Marke Siemens, dann ein klein wenig Schmuck und noch etwas ja eher Ungewöhnliches, und zwar zwei Griffkugeln vom mechanischen Öffnungssystem vom rückseitigen Rolltor. Die wurden abgeschnitten und mitgenommen.
Was bitteschön sind Griffkugeln und vor allem, warum nimmt man die mit?
Ja, ich kannte das auch nicht. Und zwar sind das zwei kleine Kugeln, also die passen wirklich in eine Hand. In dem Fall waren sie grün und rot. Sie waren an Schnüren am hinteren Rolltor seitlich befestigt. Und ja, will man dieses eigentlich automatisch öffnende Tor manuell öffnen, dann muss man an diesen Griffkugeln ziehen. Und die waren eben nicht mehr da, nur noch die Schnüre, wo sie dranhingen. Das heißt, die wurden abgeschnitten und das sieht man auch. Und der Schlüsselbund des Opfers, der wurde ebenfalls bei diesem hinteren Rolltor aufgefunden.
Warum würde man diese Kugeln bei einem Einbruch oder aber auch bei der Flucht aus dem Haus abschneiden?
Ja, ich weiß es nicht. Ich denke mir, dass das unterschiedliche Gründe haben kann, aber dem werden wir auf jeden Fall noch weiter nachgehen. Es ist auf jeden Fall eine auffällige Sache, ja.
So viel zu den Dingen, die die Täter mitgenommen haben. Aber sie haben auch Sachen mitgebracht an den Tatort, Yvonne. Was war denn das alles?
Ja, genau. Warte, ich zitiere das jetzt am besten aus den Unterlagen, die mir die Polizei zur Verfügung gestellt hat. Also da steht, zum Zwecke der Fesselung kommt auch ein von den Tätern mitgebrachtes circa 5 cm breites graues Klebeband zum Einsatz. Nachdem die Leiche zur Seite gedreht wurde, findet sich unter dieser ein circa 50 cm langes graues Klebeband, das sich aus 3 übereinanderliegenden einzelnen Bändern zusammensetzt. Nach Ablösung ergeben die 3 Einzelstücke eine Gesamtlänge von circa 126 cm. Beim Klebeband handelt es sich augenscheinlich um ein aufgeschnittenes Fesselungswerkzeug. Das war das eine. Und das zweite, 3 Stück Kabelbinder mit den Bezeichnungen S328 und S225. Die Kabelbinder sind zu Handfesseln geformt. Dazu sind 2 etwa 39 cm lange und 8 mm breite Kabelbinder je für sich zusammengesteckt, sodass sie 2 etwa 12 x 8 cm große Öffnungen ergeben. Diese 2 Kabelbinder sind mit einem dritten gekürzten Kabelbinder miteinander verbunden, wodurch die Form einer 8 eben die Form von Handschellen entsteht. Das kennt man ja eh, ne?
Mhm. Aber wenn ich mir das alles noch einmal anschaue, dann klingt das doch sehr stark nach einer geplanten Tat. Ob jetzt der Mord gewollt war oder während ein Kampf passiert ist, das sei jetzt einmal dahingestellt.
Ja, also ich denke mir auch, so etwas hat man ja nicht zufällig dabei. Man geht wahrscheinlich davon aus, dass man es verwenden wird, Klebeband und Handfesseln. Die Täter haben ganz offensichtlich damit gerechnet, dass sie jemanden im Haus finden, den sie ruhig stellen müssen, ja.
Das klingt so auf jeden Fall logisch. Mhm. Yvonne, wie ist es denn mit deiner Vorortrecherche in Vösendorf weitergegangen?
Was ich unbedingt als nächstes tun wollte, war im Ort weitere Menschen zu finden, die Franz Ochazi gekannt haben. Wir sind zuerst auf den Friedhof gegangen und haben das Grab gesucht. Wir haben es auch sehr schnell gefunden. Es ist gleich eines der ersten Gräber nach dem Eingang. Familie Ochazi steht darauf in goldener, geschwungener Schrift auf einem dunkelgrau marmorierten Stein. Darunter die Vornamen der Familienmitglieder, die bereits darin liegen, und neben den Namen die Geburtsjahre und die Sterbejahre. Franz, Anna, Maria und nun steht da wieder ein Franz. Daneben 1959 bis 2019. Und genau vor diesem Grab der Familie Ochazi, da stand ein älterer, hagerer Mann mit Glatze und Brille und ja, hat sich den Grabstein angesehen. Ich habe mich dann zu ihm gestellt und habe mich auch vorgestellt und er war gleich zu einem Gespräch bereit. Er kannte Franz Ochazi sehr gut.
Aber er war solid, er hat nicht dumm, er war solid, er war wirklich durch und durch ein Bauer, arbeitsam, fleißig, den hat man nur am Traktor gesehen. Er ist nur gefahren, er war leidenschaftlich ein Bauer. Und also waren alle geschockt, alle, was ihn kennt. Das Geschäft ist unheimlich gut gegangen. Einmal im Monat hat er ja einen selber gemachten Fleisch- und Wurstverkauf gehabt. Hat er selber gewurscht und selber angestochen in seinen Hof. Und der hat einen Zulauf gehabt von Leuten, von Wien, von Schwächert, von der ganzen Umgebung sind sie gekommen. Ne? Das war unheimlich beliebt. Ne? Und das Begräbnis war riesig, da waren 400 Leute, ne? Die sie alle gekannt haben. Wie gesagt, ich bin oft da und gehe auch immer jeden Tag beim Grab vorbei und kann es immer noch nicht glauben.
Also war Franz Uchazi schon über die Grenzen von Vösendorf hinaus bekannt aufgrund seines Geschäfts?
Ja, das dürfte wirklich, wirklich gut gegangen sein, aber es hat nie gereicht, um die alten Schulden zu tilgen. Es hat halt für das Leben gereicht, aber nicht mehr. Der Mann vom Friedhof war übrigens ein Schulfreund von Franz Uchazi. Er kennt ihn wirklich von ganz klein auf und er hat eine Theorie, was passiert ist. Es müssen Fremde gewesen sein. Es kam dann noch ein zweiter Mann hinzu, der Uchazi auch kannte. Auch er kommt immer noch täglich zum Grab. Beide denken dasselbe.
Ich glaube fast immer eine Ostbande, die was eben da halt auch gehört.
Mit einer Frau.
Seine Frau ist eine Rumänin, die Frau ist aber, glaube ich, nicht schuldig. Aber vielleicht hat sie die einmal verplappert. Daheim bei ihr. Die haben da was ausgekundschaft und haben ein Geld vermutet im Hof, in den Geschäft, in den
Hof verkauft.
Ja. Also, und haben halt da, glaubt, sie können da was anstehen. Nein, die haben nichts gefunden.
Eine Ostbande. War das auch für die Ermittler eine Option?
Ja, also auch bei den Kriminalbeamten ist das ein Gedanke gewesen, einer von mehreren. Aber in diesem Zusammenhang ist ein Begriff gefallen, den ich im Zuge der Recherche öfter gehört habe. Home Invasion.
Home Invasion, das haben wir in letzter Zeit öfters in den Schlagzeilen. Das ist ein relativ neues kriminelles Phänomen.
Ja, genau. Also so bezeichnet man einen Raubüberfall im Eigenheim, bei dem die Täter ihre Opfer fesseln und diese dann in aller Ruhe ausrauben. Ich habe dann noch mit ganz, ganz vielen Menschen aus dem Ort geredet. Da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Vermutungen, wer dahinter steckt. Aber so viel vorweg, nicht alle sind sich sicher, dass das wirklich komplett Fremde waren. Aber eine Home Invasion ist durchaus eine mögliche Option. Es gibt da aber noch einen Aspekt, der mich wirklich, wirklich sehr beschäftigt.
Was meinst du?
Franz Uchazi hätte an diesem Abend eigentlich gar nicht zu Hause sein sollen.
Wie bitte?
Ja, das war alles eigentlich ganz anders geplant.
Warum Franz Uchazi gar nicht zu Hause hätte sein sollen, das hört ihr in der nächsten Woche im zweiten Teil dieser Folge von Dunkle Spuren. Und wir reden dann auch mit einem seiner engsten Freunde, der zum Zeitpunkt des Mordes nur 50 Meter entfernt war. Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit und der Bevölkerung, der Familie und den Freunden des Franz Uchazi für die Unterstützung bei der Aufbereitung dieses Falls. Und jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Wenn ihr Hinweise zum ungeklärten Mord an Franz Uchazi habt, dann ruft dringend entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an. Die Telefonnummer lautet 059 133 30 33 33 oder wendet euch gerne auch an uns per Mail an dunklespuren@kurier.at. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem erzählt euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf Instagram. Auf instagram.com/dunklespuren haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen für euch aufbereitet und natürlich auch wieder zu diesem. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.